Und die Reibung, die macht Spaß. Also ich kann mich noch gut erinnern an ein Gespräch. Natürlich gibt es dann immer so die Rituale. Und ich muss dann immer schmunzeln dabei. Ich musste auch manchmal schon zweimal im Gespräch wirklich lachen. Dann sagte dann mein damaliger Vertriebschef, du kannst doch hier nicht lachen. Sag ich doch, weil das ist so ein Schauspiel. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wollen wir nicht das Schauspiel lassen? Wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken und mal ganz normal mal reden?
Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mit Beat Balzli.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Die Milch ist der neue Diesel, das Fleisch die neue Zigarette. Inzwischen vergeht kaum ein Tag, an dem tierische Produkte nicht in der Kritik stehen. Die Diskussion dreht sich um zu hohe CO2-Emissionen, Gesundheit, Tierquälerei und zu viel Wasserverbrauch. Haferdrink und Erbsenschnitzel gelten als die Glücklichmacher der Zukunft. Prompt wächst eine Milliardenindustrie heran, die internationale Großkonzerne und Startups beherrschen. Und ein deutscher Mittelständler, der den vegetarischen Braten schon viel früher als alle anderen gerochen hat. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er fegt früher alle vom Tennis- und Basketballfeld, lebt nach dem Motto «Entschuldigen kannst du dich später», verkauft in Polen Nivea-Creme, rettet die Chinesen vor feucht gewordenen Balsenkeksen, hat eine Schwäche für das Dschungelcamp, organisiert eine Currywurst-Hilfsaktion für leidende Volkswagen-Mitarbeiter, ist bekennender Flexitarier und glaubt, fehlender Wettbewerb macht träge und satt. Michael Händel ist seit 2 Jahren der erste familienfremde CEO des 1934 gegründeten Wurstfabrikanten Rügenwalder Mühle, Deutschlands Marktführer bei Fleischalternativen. Hallo Herr Händel, schön, dass Sie heute bei mir sind.
Einen wunderschönen guten Morgen. Erlauben Sie mir gleich einen Hinweis, nicht erst 1934, sondern seit über fast 190 Jahren.
Nein, 1834.
Gibt es uns schon.
Das ist natürlich eine Todsünde, das werden wir natürlich gleich korrigieren. Wir wollen Ihnen da nicht 100 Jahre klauen, das ginge gar nicht.
Ja, das wäre gemein. Genau. Aber schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
Herr Händel, bevor es hier um die Wurst geht und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, müssen wir eins gleich klären. Wo waren Sie gefürchteter? Auf dem Tennis- oder auf dem Basketballfeld?
Ja, ich glaube schon auf dem Tennisplatz, wenn ich ehrlich bin. Da war ich ganz schön, da habe ich schon in die Bälle gebissen. Also das war so meine harte Jugend, wo ich beide Sportarten gleichzeitig gemacht habe. Muss dazu sagen, dass ich auch staatlich geprüfter Tennislehrer bin, damals eine Ausbildung gemacht habe, damit auch mein Studium finanziert habe und mich relativ früh finanziell unabhängig gemacht habe von meinen Eltern, die finanziellen Mittel gar nicht hatten, großartig 2 Jungs. Ich habe noch einen älteren Bruder zum Studieren zu schicken. Von daher war das damals die Zeit des Boris Becker, der ja gerade wieder in aller Munde ist.
Ja, aber Sie wollen ja nicht die gleiche Karriere einschlagen wie Boris Becker.
Nee, das wäre jetzt nicht mein Ziel. Nein, das wäre es nicht. Gleichzeitig war es schon eine prägende Zeit, weil man in den jungen Jahren einfach unglaublich viel erleben durfte. Es war wirklich Leistungssport. Aber das eine war eine gute Mischung, weil das eine ist eine tolle Teamsportart und das andere ist ein Einzelwettkampf und trotzdem gleichzeitig auch in einem Tennisteam. Aber die Mischung, die hat es gemacht und das hat beides bombig Spaß gemacht.
Und was heißt Leistungssport? Wie weit sind Sie denn gekommen?
Ich habe viele Jahre im Basketball Niedersachsen-Auswahl gespielt. Wir sind mit dem ASC Göttingen, heute spielt in der Bundesliga immer noch BG Göttingen. ASC Göttingen war damals eine Hochburg. Da haben wir mehrfach nordwestdeutscher Meister, sogar deutschen Meister gemacht. Und im Tennis habe ich Regionalliga und Oberliga gespielt. Und dann auch außerhalb meiner Heimatstadt Göttingen. Und die Mischung, die war super. Das war beides. Aber schon 5-mal die Woche war ich da auf dem Sportplatz unterwegs, ehrlich gesagt. Und Wochenende dann Wettkämpfe.
Okay, das passt ja zu dem Ausspruch, ich habe richtig in die Bälle gebissen. Da mussten sich Ihre Gegner ja auf etwas gefasst machen, weil Ihr Lebensmotto klingt ja auch so ein bisschen nach Darth Vader in Turnschuhen. Entschuldigen kannst du dich später, da kriegt man gleich Angst. Gab es ein Vorbild für dieses Motto?
Ehrlich gesagt, ja. Das war und ist immer noch ein Manager, der heute noch bei der Firma Beiersdorf arbeitet, von dem ich sehr, sehr viel lernen durfte. Und das war ein Motto, wo er, als ich sehr jung war, mich da sehr geprägt hat, ehrlich gesagt. Und auch heute noch wirklich ein toller Coach ist für mich. Und das war das Motto, entschuldigen kannst du dich später. Also man hat immer den Vorwurf bekommen, wenn du nicht losgelaufen bist. Wenn du einen Fehler gemacht hast, und das ist, glaube ich, auch gerade was im Mittelstand einfach fantastisch ist, dass immer eine gewisse ja, ein Rückhalt da ist, der Inhaber oder der Inhaberfamilie. Und dieser Rückhalt ist einfach wahnsinnig wichtig. Und den durfte ich früh spüren, mit sehr viel Spaß und Freude. Und der mich dort sehr geprägt hat, war auch unglaublich gut leistungsorientiert und gleichzeitig das Herz am richtigen Fleck. Und das war sehr wertvoll. Und das war von jemandem, der mich sehr geprägt hat.
Und der coacht Sie heute noch?
Wir haben heute immer noch Kontakt, einen guten Austausch und das hilft halt immer. Man braucht auch außerhalb der Firma und auch im Privaten halt auch Menschen, mit denen man mal über diese Themen sprechen kann, und das finde ich sehr wertvoll. Aber auch seit vielen Jahren mit Coaches zusammen, weil gerade in Punkten wie Transformation oder auch Veränderungen muss man einfach auch Begleitung von außen haben.
Wie oft mussten Sie sich denn Ihre Karriere schon entschuldigen?
Oh, ohne Ende.
Ohne Ende? Ja, da fangen wir gleich mal an. Was sind denn die härtesten Anekdoten?
Na, ich glaube, Anekdoten sind es gar nicht, sondern es sind Lernkurven. Ne? Also wenn man jung angefangen hat, wenn du einfach vielleicht zu schnell, zu forsch in Themen reingegangen bist. Und das prägt natürlich, wenn du Leistungssport gemacht hast. Jeder, der das mal gemacht hat, kann das nachvollziehen. Dann reibt man sich halt gern. Und ich bin jemand, der sich gern reibt. Ich brauche auch Reibung, auch im Business, auch im Umfeld und meinen Kolleginnen und Kollegen. Und dann kommt, und das habe ich gelernt, kommt nachher doch immer was Besseres raus, als wenn man Dinge von Anfang an akzeptiert. Und das ist ehrlich gesagt einfach nur nichts anderes als täglich Brot.
Sie reiben sich gern, das könnte man auch anders übersetzen. Sind Sie der Ellbogentyp?
Ne, Ellbogen nicht, aber ich glaube, ich habe schon eine gesunde Wettbewerbsfähigkeit. Mir macht das einfach Spaß, das kommt vom Sport, Spaß, sich reinzuhängen in Themen. Bin, glaube ich, jemand, der sehr, sehr leidenschaftlich agiert, weil ich etwa festgestellt habe, auch wenn manchmal das Können noch nicht ganz da ist, kann die Leidenschaft einfach wahnsinnig viel ausgleichen. Und das war immer auch beim Sport, wenn du verloren hast oder wenn ich verloren habe, habe aber gut gespielt, war ich völlig zufrieden.
Und alle Ihre beruflichen Weggefährten würden das als angenehm bezeichnen? Oder gab es auch ein paar Opfer auf Ihrem Weg?
Die gab es bestimmt. Also wenn man viel verändert, ich habe jetzt mehr als 15 Jahre viel Veränderungsprozesse gemacht, dann würde ich das nicht als Opfer bezeichnen, sondern natürlich bei Veränderungen gibt es Menschen, die diese Wege mögen und mitgehen. Und es gibt Menschen, die Wege eher weniger mitgehen, aber das gehört, glaube ich, einfach dazu.
Ja, mit dieser Reibung sind Sie ja weit gekommen. Ihre Vita sieht ziemlich zielstrebig aus. Viele kleine 1-2-3-Jahre-Schritte bei Johnson & Johnson, Beiersdorf, Balsen. Und jetzt sind Sie seit 2 Jahren bei Rügenwalder. Es geht also steil nach oben, alles tolle Markenprodukte. Es gibt nur einen Ausreißer, den ich nicht verstehe. Warum kündigt man seinen Top-Job als Deutschlandchef bei Balsen, um beim eher, ich sag mal, sehr unbekannten Hamburger Umzugsunternehmen Hansetrans als CEO anzuheuern? Das müssen Sie mir erklären.
Ja, das ist ja, wie Sie gerade gesagt haben, also das geplant ist von dem Werdegang nichts. Da gehört so viel Glück dazu. Und ich glaube, Menschen, die Glück sagen, das wäre Können gewesen, ehrlich gesagt, in der Ex-Post-Betrachtung ist das immer super einfach. Ganz simpel, ich hatte mal vor, ich bin jemand, der seit vielen Jahren pendelt. Ich habe 10, 15 Jahre gependelt. In meiner Zeit, als ich bei Beiersdorf in Polen war, bin ich mit dem Auto gependelt, montags, freitags, 650 Kilometer von Poznan nach Hamburg.
Das haben Sie jede Woche zweimal gemacht?
Das habe ich jede Woche gemacht, jeden Montag, jeden Freitag bin ich mit dem Auto. Mhm. Also ich kenne jetzt noch die Rastplätze Richtung Frankfurt-Oder und dann weiter Richtung Poznan. Und habe 10, 15 Jahre bin ich gependelt. Sie haben ja auch, die letzte Frage wird ja sein, was mein Traum ist. Und dieser Traum, den möchte ich jetzt noch nicht vorziehen. Aber
nein, die dürfen Sie so noch nicht erzählen.
Nein, das mache ich auch nicht. Aber der Traum war mal, ein Leben in Hamburg zu führen. Ich lebe seit 25 Jahren in Hamburg, habe aber fast nie in Hamburg gearbeitet. Und das war einfach ein Punkt. Ich kenne die Firma, ich kenne die Familie sehr gut. Das ist ein ganz tolles Unternehmen hier in Hamburg und wollte ehrlich gesagt einfach ein Stück weit einfach mal einen anderen Weg einschlagen, ohne zu pendeln, so mal ganz normal zu Hause sein und ein ganz normales Leben führen, was ich seit fast 20 Jahren in der Form, ehrlich gesagt, gar nicht gemacht habe. Und gleichzeitig muss man dann sagen, ich war im Aufsichtsrat der Rügenwalder Mühle. Also ich bin jetzt 2,5 Jahre in der Position.
Dazu kommen wir gleich. Aber ich muss noch mal zurück zu dieser Hansetrans, weil ich glaube Ihnen die Geschichte nur so zur Hälfte. Ich meine, Sie waren ja immerhin Deutschlandchef von Balsen, das ist eine andere Liga eigentlich. Und hatten Sie einfach keine Lust, keine Geduld oder keine Chance, bei Balsen weiterzukommen? Weil da sind ja inzwischen auch familienfremde Chefs am Ruder.
Ja. Nee, kann ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte 250 Reisetage im Flugzeug. Ich habe ja nicht nur Deutschland gemacht. Ich habe Deutschland dann abgegeben an einen Nachfolger, habe den gesamten Bereich China, Mittlerer Osten, Asia Pacific gemacht und habe dort teilweise auch das Geschäft aufbauen dürfen. Und wenn Sie so eine Zeit lang 250 Tage im Flugzeug sitzen, nicht zu Hause sind, mein Sohn oder unser Sohn...
Hat sie nicht 16, mehr gekannt oder wie?
Ja, also er hatte ja ein Foto auf dem... Er hatte ja immer ein Foto dabei.
Das haben sie ab und zu mal abgewechselt, so geupdatet.
Das hat meine Frau ihm dann mal in die Tasche gesteckt. Nein, aber ganz ehrlich, das ist so nach 250 Tagen. Ich muss auch sagen, dann kam Corona und wenn ich das heute mal sehe, frage ich mich schon, das Leben war spannend. Das war unglaublich interessant. Ich durfte unglaublich viel lernen. Und gleichzeitig war das schon eine verrückte Zeit, wenn man eigentlich grundsätzlich gar nicht mehr zu Hause ist und dann im Flugzeug dann auch Zeitverschiebungen in Asien und so weiter unterwegs ist. Das war eine Zeit auf Dauer. Deutschland, die Dachverantwortung hatte ich dann abgegeben an einen Nachfolger und somit wäre das dann die Zukunft gewesen. Und das war ehrlich gesagt nicht mehr unbedingt das, was ich in meinem Leben machen wollte.
Sie blieben ja nur 8 Monate bei Hansetrans. 8 Monate, das klingt nach einem großen Irrtum oder einem großen Zerwürfnis oder beidem. Oder 8 Monate ist es so gut wie nichts. Also Sie haben gerade mal die Kantine kennengelernt, dann sind Sie wieder weg.
Die hatten gar keine.
Also, nicht mal das, okay.
Nein, das ist ein ganz tolles Unternehmen, ist auch ein Familienunternehmen, sehr, sehr lange in Hamburg ansässig. Auch von den Größen nicht unbedingt klein. Sondern es war einfach nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
Was war denn das Problem? Meine 8 Monate ist eine deutliche Sprache. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Was war denn das Problem?
Das Problem war einfach, dass es ein Irrtum für mich war, für das, was ich mir vorgestellt hatte, was ich machen wollte und das, was ich vorgefunden habe. Ganz einfach.
Also das war dann doch zu klein für Sie oder zu lokal oder zu wenig entwickelbar oder die Leute hatten einen ganz anderen Spirit oder...
Ja, das ist auch ein Unternehmen, was in einem Generationenwechsel steckt und sich aber das dann schon anders vorgestellt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich schätze die Familie immer noch. Wir sehen uns auch hier in Hamburg. Also von daher ist das ehrlich gesagt, da ist gar keine verbrannte Erde oder ähnliches, sondern es war einfach nicht der richtige Schritt, weil ich etwas vielleicht, und das ist auch ganz spannend, über sich selber zu lernen. Ich bin ja etwas, wenn Sie meine Frau fragen, wir haben gesagt, wir sind sehr gerne oben auf der Nordseeinsel, auf Sylt. Das ist so ein bisschen unser zweites Zuhause und wollten einfach wirklich das Lebensmodell ändern. Und wir haben meinen Sohn, der hat eine Allergie bei Hunden. Wir haben einen Golden Doodle damals dann in die Familie geholt. Das war eine absolute Charlie, eine absolute Granate von Hund. Und der ist nach 8 Monaten ganz schrecklich gestorben, weil der auf ein Medikament reagiert hat und dann verstorben ist mit 8 Monaten. Und das war wirklich ein Bruch. Also wenn Sie diese Elemente sehen, nach Hamburg nicht mehr pendeln, zu Hause in der Heimatstadt, wirklich Hund in die Familie holen. Das war ein komplett anderes Lebensmodell. Mhm. Und es ist dann bitter enttäuscht worden, ehrlich gesagt, auch durch den Tod des Hundes, der also wirklich bei uns gerade in der Familie angekommen war und dann ganz elendig eingegangen ist. Und das war schon, vielleicht war das auch ein kleiner Hinweis, dass es dann doch so nicht das Richtige ist.
Und dann gab es ein Reset, bitter. Oder? Ich meine, Sie waren ja eigentlich schon vorher im Aufsichtsrat von Rügenwalder. Wie ist eigentlich das zustande gekommen?
Durch eine Ansprache, ob ich mir das vorstellen könnte, mich dort einzubringen. Wir sind ja heute ein Unternehmen in der 7. Generation. Und der Dr. Gunnar Raufuß, der jetzt in der 7. Generation das Unternehmen verantwortet, hat von seinem Vater Christian Raufuß übernommen. Und genau mit diesem Wandel oder mit der Veränderung dann auch werden viele Bereiche professionalisiert. Auch der Aufsichtsrat hat deutlich professionelle Reformen angenommen. Und da hat man den dann auch mit Leuten von außen besetzt. Das war eher regional besetzt vorher. Und hat dann auch gesagt, wir brauchen auch ein bisschen Know-how von außen. Und da war ich dann ein Kandidat, der dann ausgewählt wurde, sich hier einzubringen. Und von daher ist das eigentlich der Beginn auch gewesen, der Veränderung und der Transformation, was also die Organisation und die Firma selber
angeht. Sprich, im Aufsichtsrat haben Sie dann irgendwann den Finger gehoben und haben gesagt, ja, also ich könnte ja auch den CEO machen, weil ich habe eigentlich keine Lust mehr, bei Hansetrans zu arbeiten.
Nee, ehrlich gesagt nicht, sondern ich war ja auch schon zur Balsenzeit bei Rügenwalder und durfte mich da einbringen. Das ist einfach so gewachsen. Also Tatsache kam die Ansprache, ob ich mir das vorstellen könnte. Am Anfang habe ich gesagt, eigentlich habe ich jetzt ein anderes Ziel, weil auch das ist ja wieder hier in Bad Zwischenahn, nicht in Hamburg.
Pendeln.
Und wieder pendeln, genau. Und von daher habe ich das damals jetzt nicht als Möglichkeit gesehen und dann über die Zeit hinweg und über die Gespräche und vor allen Dingen das permanente Kalibrieren zwischen Gesellschafter und meinen Vorstellungen hat sich dann so ergeben, dass da doch ein sehr guter Fit sich entwickelt hat. Aber das war nicht von jetzt auf gleich, das hat schon eine Zeit lang gedauert.
Kalibrieren ist ein gutes Wort. Hatten Sie keine Angst, so als erster familienfremder Chef auf einem Schleudersitz zu wechseln? Es ist ein Risiko, oder? So in eine Familienunternehmung zu gehen.
Angst nicht, sondern Respekt und Demut. Also wenn Sie in Familien, das durfte ich halt auch in den Stationen davor lernen, ich sehe ein Familienunternehmen wirklich sehr, sehr demütig, weil da ist eine Inhaberfamilie, da ist ein Gesellschafter, die man auf dieser Reise mitnehmen muss. Und als Externer, ich glaube, gab jetzt gerade eine Studie, dass irgendwie 50% oder noch höher, glaube ich.
Nee, genau. Das wollte ich gerade einwerfen. 50% der externen CEOs in Familienunternehmen überleben das erste Jahr nicht.
Genau. Genau. Naja, habe ich ja schon was geschafft.
Ne? Also, da haben Sie deutlich übertroffen. Ja, also die Statistik haben Sie auch performt. Was ist denn der größte Unterschied zwischen Großkonzernen, da waren Sie auch, Sie haben mal bei Johnson & Johnson angefangen, Beiersdorf und Mittelständler in Familienhand? Was würden Sie sagen, was ist gefühlsmäßig ganz anders?
Ja, der größte Unterschied oder die größte ist einfach ein Traum, den man leben darf, wenn man unternehmerisch tätig sein darf. Der große Unterschied beim Konzern ist, es gibt immer irgendwo in irgendeiner Ecke, in irgendeinem Büro, in irgendeinem Land einer, der es schon macht, der zuarbeitet, eine hohe Spezialisierung. Und im Konzern, da lernt man das Handwerkszeug. Und ich glaube, deswegen ist es dann auch nach einer gewissen Zeit schwierig, in den Mittelstand zu springen, weil der Mittelstand einfach deutlich bodenständiger ist. Und selbst wenn Sie Konzerne um 6-7 Milliarden sehen, die 100% in Familienhand sind, finden Sie die gleichen Muster, ehrlich gesagt, wie im Unternehmen mit 300 Millionen. Und ich finde diese Kombination, das Handwerkszeug zu lernen im Konzern, zu wissen, also die Skills zu erlernen, die auch dann anzuwenden und dann im Mittelstand zu gehen, einfach als eine unglaublich tolle Möglichkeit. Und da deswegen auch der Begriff Demut, das ist schon sehr ehrlich gemeint. Also man übernimmt etwas, was das Lebenswerk von Menschen ist, von Generationen ist, wo man einfach eine extrem hohe Verantwortung übernimmt. Und das macht extrem viel Spaß. Und da kommt mal wieder der Bogen zum Sport. Ne? Manchmal musst du halt auch in die Bälle beißen. Und wenn du mit Gesellschaftern arbeitest, dann sind es Menschen mit ihren Vorstellungen, mit ihren Wünschen, mit ihren Erlebnissen. Und sich da einzubringen, geht halt nicht immer gerade.
Ich stelle mir gerade vor, wie Sie da an der Gesellschaftssitzung so in den Ball beißen, damit Sie nicht schreien müssen, weil Sie zum fünften Mal die gleiche Antwort geben auf irgendwelche Fragen. Sind denn diese Diskussionen wirklich... Wie soll man sagen, ist der Eigentümer da ungeduldiger, ruft er permanent an und muss man mehr erklären oder kriegt man nicht so eine lange Leine?
Also ich glaube, das ist auch, also soll ich das sagen, das hängt ja halt immer sehr vom Gesellschafter ab. Ne? Also wir sind jetzt hier ein Unternehmen seit 1834, wo die Langfristigkeit einfach im Vordergrund steht. Im Konzern haben sie irgendwelche Monatsergebnisse, Quartalsergebnisse. Ich weiß noch genau, bei Johnson & Johnson, da ging es dann immer um Quartalsergebnis, Juche und Hallo die Waldfee und hier noch reinschieben und da noch die Zahl bringen. Das ist natürlich nicht, hat ja nichts mit Langfristigkeit und wirklicher Strategie zu tun. Und das kommt sehr auf die Gesellschaft darauf an. Also ich durfte bisher unterschiedlichste Gesellschafter erleben. Sie haben eine ganze Gruppe von Gesellschaftern, die immer wieder sagen, sie ziehen sich zurück und sitzen am nächsten Tag doch wieder auf ihrem Stuhl. Und das geht dann über 10 Jahre. Und ich darf hier sagen, bei der Rügenwalder Mühle ist der Transfer oder die Transformation und auch die Übergabe zwischen Vater und Sohn wirklich vorbildlich gelaufen. Auch mit Beratung von außen, mit sehr viel Geduld. Und ja, heute kann man sagen, sind zwei Generationen hier sehr aktiv im Geschäft. Aber der Dr. Gunnar Raufuß, der ja Jurist ist, promovierter Jurist im internationalen Markenrecht, schaut einfach auch ein Stück weit anders auf die Dinge und mit einer sehr langen Leine, aber auch mit einer sehr, sehr klaren Vorstellung, welche strategischen Themen sind im Aufsichtsrat zu diskutieren und welche Themen sind wirklich hier in unseren Händen als Geschäftsleitung, um die Firma weiterzuentwickeln. Und da kann ich sagen, ist das nicht nur eine unglaublich tolle Firma und eine fantastische Marke, sondern auch eine sehr verlässliche Gesellschafterstruktur, die es einem ermöglicht, hier sehr angenehm und sehr gut zu arbeiten.
Ich nehme an, das Negativbeispiel war die Familie Balsen, die sich lange nicht so zurückgezogen hat, oder?
Na, nicht nur. Also da gibt es viele Unternehmen. Ich glaube, es einfach, also das ist ja auch das, das, was man lernen darf. Das ist ja nicht ein Schalter umlegen und ich leg meine Familie mal in Hände von anderen. Also das
hat sehr emotional für die Leute, oder?
Es ist hochemotional, es ist verletzlich, es sind verschiedene Familienstränge, es gibt unterschiedliche Meinungen, die man zusammenbringen muss, wo man vermitteln muss. Und das dauert halt einfach auch und wir alle wissen ja, wie Familien ticken, weil wir ja Teil einer solchen sind. Und da ist es halt nicht wie im Job manchmal, dass du rational irgendwelche Dinge herleiten kannst oder sie erklärst, sondern es ist pure Emotion und pure Leidenschaft und ein wahnsinniges Commitment. Und ich habe in der Zeit drei Begriffe, die mich die ganze Zeit begleiten. Das sind Mut, Neugier und Rückhalt. Also wirklich im Mittelstand mutig zu sein, mutig Entscheidungen zu treffen, neugierig zu sein. Und auch das zeichnet eine Rügenwalder Mühle zum Beispiel auch aus und auch die Gesellschaft da. Sonst wären wir 2014 nicht in den Bereich vegetarisch gegangen. Dieser Mut, Dinge anders zu machen, die Neugier wirklich auch zu gucken, ja, lass es uns ausprobieren und dann aber auch den Rückhalt zu spüren von den Gesellschaftern und der Organisation zu sagen, gut, ja, da darf man auch Fehler machen oder da kann man auch mal in die falsche Richtung rennen, solange man das wieder mehr oder weniger revidiert und dann die Richtung ändert, ist das schon gut. Und das erlebe ich jetzt auch, wie wir zum Beispiel wie wir hier durch die Krise fahren, mit welcher Ruhe und mit welcher ruhigen Hand wir hier die Krise managen. Das Unternehmen hat Kriege überstanden, hat Krisen überstanden und von daher ist da auch auf der Gesellschafterseite eine gewisse
Gelassenheit oder wie?
Gewisse Gelassenheit und eine Langfristigkeit. Ja. Und es gibt ja verschiedene Logiken, also gerade hier auch die Familienlogik oder die Unternehmerlogik. Eine Familienlogik ist halt völlig anders als eine Unternehmer- oder Gesellschafterlogik.
Da gibt es doch immer noch irgendeinen Sohn oder Cousin, der auch rein will, aber die Familie sagt dann, der kann es eigentlich nicht. Das erlebt man dann auch so, nehme ich an. Oder?
Das gibt es sicherlich in vielen Unternehmen. Bei uns ist das sehr, sehr klar organisiert und strukturiert. Da hat auch vor allen Dingen der Dr. Gunnar Raufuß einen unglaublichen Weitblick und die strategische Stärke, wirklich Dinge zu durchdenken und dann aber auch die gesamte Familie und den Gesellschafterkreis mitzunehmen auf der Reise. Und das ist halt, wie gesagt, wenn man mit Christian Raufuß redet, der das über 3 Jahrzehnte verantwortet hat, der hat einfach auch schon so viel gesehen, dass da wenige Dinge noch überraschen, sondern immer wieder mit der Erfahrung und ein Stück weit auch der Weisheit der letzten Jahre durchaus immer wieder mit Rat und Tat zur Seite steht.
Wenn wir jetzt so über das Mindset des Mittelstandes reden, gehen Familienunternehmen mit ihren Marken, Rügenwalder ist eine starke Marke, Balsen ist auch eine starke Marke, es gibt viele starke Marken in Familienunternehmen, gehen die mit ihren Marken vorsichtiger um?
Ja, sie haben halt nicht, also jetzt wirklich mit allem Respekt, aber im Konzern rutschen halt auch eine ganze Menge Generationen von Brandmanagern auf der Marke umher. Da kommt dann der nächste.
Bis sie dann nicht mehr zu erkennen ist, die Marke.
Bis sie im schlimmsten Fall nicht, also ich möchte jetzt da keine Marken nennen, aber ich bin jemand, der sehr, sehr, sehr.
Sie dürfen hier gerne offen sprechen.
Ja, ich denke.
Wir sind hier unter uns.
Nein, aber es gibt schon Marken, wo man merkt, da sitzt jetzt wieder ein neuer PM drauf oder die sind halt einfach nicht mit Liebe und auch wieder der Begriff Demut. Marke hat was mit Demut zu tun. Also unser Unternehmen und ehrlich gesagt auch die Firma Balsen oder ich durfte ja lernen auf der Marke Nivea. Also dort habe ich mein Handwerkszeug gelernt, Nivea oder auch Florena, aber dann auch Balsen sind Ikonen. Das sind wirklich Ikonen. Und warum sind es Ikonen? Weil die Markenführung sehr behutsam gemacht wird, weil man sich sehr wohl überlegt, was man macht. Und gleichzeitig immer wieder die Langfristigkeit im Blick hat und verstanden hat, dass Marke das Unternehmen
ist. Da muss ich jetzt gleich reingrätschen, wenn Sie sagen, behutsame Markenführung. Ich meine, Sie durften mit dem Pickup-Riegel von Balsen im RTL-Dschungelcamp werben. Ja. Ich glaube, mancher würde das so ein bisschen als suizidiale Hochrisikostrategie bezeichnen. Das hätte ja auch fürchterlich in die Hosen gehen können, oder nicht?
Nein. Also Pickup, nein.
Also Sie haben, glaube ich, mal in meinem Interview gesagt, Sie seien mit einem gewissen Bauchschmerz zu Herrn Balsen, als Sie ihm das vorgeschlagen hätten.
Naja, das ist ja sag mal so, es gibt ja 3 Marken in dem Hause, ne? Also Pickup, Leibniz und Balsen. So, und Pickup war natürlich so ein bisschen die junge wilde Marke, die durchaus auch mal ein bisschen Grenzen testen kann. Und das ist einfach ja nicht nur ein tolles Produkt, ehrlich gesagt, sondern es ging auch darum, die Marke in der Modernität aufzuladen. Und damals war das Dschungelcamp, muss man sehen, das ist ja schon viele Jahre her, war das einfach ein unglaubliches Überraschungsmoment. Da fällt mir auch gerade mein ehemaliger Kollege ein, der leider wirklich verstorben ist, der Kamran Würmann. Kamran Würmann hat das damals als Marketingverantwortlicher von Balsen mehr oder weniger alles aufgetan und sich da leidenschaftlich eingebracht, der dann ganz überraschend und sehr schnell leider verstorben ist. Und das ist immer noch ein Mensch, ich fasse schon wieder Tränen in den Augen, wenn ich über ihn rede, weil das so ein junger Mensch wirklich aus dem Leben gerissen wurde. Und das war eine Zeit, wo Pickup einfach, da saßen wir abends auf der Couch, weil wir hatten damals die erste tagesaktuelle oder minütlich aktuelle Werbung und haben dann nachts durch die Zeitverschiebung Claims und Reaktionen und Spots freigegeben, ehrlich gesagt, zu nachtschlafender Stunde, die dann ausgestrahlt wurden. Das waren die ersten Konzepte. Jetzt gibt es die einzelnen TV-Sender, die damit jetzt auch beginnen. Das war in der Werbung halt einfach auch einzigartig und da waren wir die Ersten. Und die Ersten zu sein, macht halt immer Spaß. Nicht nur im Sport, ne? Also gewinnen macht Spaß. Als Erster da durchs Ziel zu laufen oder den Pokal zu kriegen, macht einfach unglaublich Spaß. Und da war Pickup auch wieder die Ersten, die das jemals gemacht haben mittlerweile.
Und am Schluss ist die Rechnung ja aufgegangen, oder?
Und die ist sehr aufgegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die ist sehr aufgegangen und ich muss sehen mal die Brücke wieder zur Rügenwalder Mühle. Dieser First Mover, darum geht es ja im Endeffekt, ist irgendwo eine Handschrift zu hinterlassen und als Erster mal Dinge zu machen und Dinge auszuprobieren. Und da sind wir wieder bei den Begriffen Mut, Neugier und Rückhalt.
Sie sind ja der notorische Markenversticher. Das sieht man ja in Ihrer Karriere, was Sie alles schon gemacht haben. Was mich mal wundern nehmen würde, auch so ein bisschen aus aktuellem Anlass, wie sensibel sind eigentlich solche Marken? Gerade erleiden ja viele prominente Namen wegen ihres Russlandsgeschäfts Schiffbruch, wie zum Beispiel Rittersport, Henkel, ein Shitstorm nach dem anderen. Wie hätten Sie, meine Rügenwalder hat jetzt, glaube ich, kein Geschäft in Russland, aber wie würden Sie handeln in so einer Situation? Würden Sie aus Russland rausgehen oder... Oder wie kritisch ist das für eine Marke, so eine Situation?
Ja, ich glaube, also erstmal Rittersport ist eine Marke, ein Unternehmen und auch wieder ein Unternehmer, die ich sehr schätze. Es ist eine tolle Marke, es ist eine Vorzeigemarke, ehrlich gesagt, auch
Sie
in Deutschland.
Sie posten auch gerne Rittersportgeschichten auf Ihrem LinkedIn-Profil. Ich habe Sie ein bisschen gestalkt. Da dachte ich mir, Sie haben, glaube ich, so ein bisschen einen Flair für Rittersport.
Naja, es ist ein Unternehmen, kenne ich den einen oder anderen Beteiligten in dem Unternehmen. Ich schätze halt, wie gesagt, auch wieder die Kontinuität der Familie, auch wie Herr Ritter mit seinem Management zusammen dort das entwickelt hat. Im Bereich Nachhaltigkeit, im Bereich Kakaoanbau sind die einfach führend. Und da geht es halt auch wieder um das Thema Haltung. Und ich glaube, das ist einfach ein unglaublich schwieriger Aspekt, dann zu sagen, ich gehe raus aus einem Markt und wir sehen das ja, Rittersport hat da ordentlich Haue gekriegt und ich fand wirklich mehr als unberechtigt. Es gibt auch große Unternehmen, die nach wie vor gerade bestätigt haben, dass sie weiterhin in dem Markt bleiben werden,
weil sie auch dort
eine Verantwortung, ehrlich gesagt, haben für die Menschen, die da arbeiten und leben und auch von dem Geld leben. Ich glaube, das ist eine Frage der Haltung, das ist eine Frage der inneren Haltung und im Endeffekt ist es eine Frage auch der Kultur des Unternehmens, inwieweit sie damit wie sie da reagieren. Wie ich das machen würde, könnte ich noch nicht mal beantworten. Ich glaube, ich würde das versuchen, sehr abzuwägen. Also ich wäre, glaube ich, nicht jemand, der sagt, so jetzt sofort raus, sondern man muss auch wirklich über die Konsequenzen nachdenken. Und alles, was man tut, hat Konsequenzen. Und von daher sollte man dann auch sich, jemand hat mal gesagt, der Bauch ist ein guter Kopf, aber alles mit dem Bauch ist auch nicht gut. Ich glaube, das muss man sehr, sehr behutsam abwägen. Und wie gesagt, sollte nicht vergessen, dass das auch für die Verantwortung, die man dann hier trägt, für die Belegschaft, für die Menschen, die hier dann arbeiten, auch Auswirkungen hat. Und da muss man einfach seinen eigenen individuellen Weg finden. Da gibt es keinen Pauschalurteil.
Die wirklich starken Marken werden natürlich auch so einen Shitstorm, sage ich mal, schätzungsweise überleben. Starke Marken sind natürlich auch sind auch sonst sehr hilfreich. Sie sind gerade so in inflationären Zeiten natürlich auch eine Lebensversicherung. Nur so hat man eine Preissetzungsmacht zum Beispiel gegenüber dem Handel und kann seine Margen sichern. Nestlé hat das ja gerade zur Freude seiner Aktionäre demonstriert und auch schon angekündigt. Gelingt das auch Rügenwalder? Können Sie die Kostensteigerungen auf die Kunden abwälzen, weil Sie so eine starke Marke haben, weil das akzeptiert wird?
Ich glaube, erstmal müssen wir alle gemeinsam festhalten, dass wir so eine Situation wie jetzt noch nie hatten. Also wir haben Kostenexplosionen, die natürlich jedes Unternehmen und wir auch versucht natürlich dann auch weiterzugeben. Und gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass in Deutschland der deutsche Handel für die Endverbraucherpreise verantwortlich ist und auch durch die Preisdurchsetzung. Das heißt, wir können über den Endverbraucherpreis immer oder über die Preise sowieso mit dem Handel nur beschränkt sprechen. Was wir halt tun müssen, ist immer noch wie soll ich das sagen? Man redet immer so schön von Elastizitäten. Im Endeffekt geht es ja nicht darum, unsere Verbraucher zu verlieren, sondern sie zu halten, zu gewinnen. Und ich glaube, dass jede Preiserhöhung irgendwann auch Schmerzgrenzen hat und Preisschwellen hat, wo man, wenn man die überzieht, dann einfach das auch signifikant merken wird in der Nachfrage. Und ich glaube, das lernen wir gerade.
Wie weit sie gehen können.
Wie weit wir gehen können und wie viel Wert das Lebensmittel und die Marke wirklich hat. Mhm. Also wir reden ja über eine Wertschätzung. So, und diese Wertschätzung ist, wenn Sie ein Produkt haben, das bisher, weiß ich, 1,59 Euro gekostet hat, und plötzlich kostet es 3 Euro, dann ist natürlich die Frage, ob der Verbraucher es weiterhin noch wertschätzt. Und Wertschätzung
hat unglaublich... Und ob er darauf verzichten will, ja, genau.
Und ob er darauf verzichten will. Und dann muss man ganz klar sagen, schlägt die Marke nachher doch wieder, weil ein Urvertrauen, ein Grundvertrauen in die Marke da ist. Und da können wir sagen, da können wir ganz, ganz happy sein, dass wir das haben mit der Rügenwalder Mühle, dass der Verbraucher so einen Weg auch mitgeht. Und ich glaube, wir alle sind ja auch Verbraucher. Wir alle haben eine gewisse Grenze. Wenn du die überziehst, dann verliert das Produkt im schlimmsten Fall an Relevanz. Und ich glaube, dass wir alle gerade durch die Situation, die wir hier erleben mit den Kostensteigerungen, genau diese neuen Grenzen finden müssen. Ab wo, also wo ist der Wert noch gegeben und der Wert des Lebensmittels noch im Preis gerechtfertigt? Und wo überziehen wir das?
Aber eigentlich zeigt sich natürlich jetzt die erfolgreiche oder unerfolgreiche Arbeit des Managements der letzten Jahre, oder? Wer eine starke Marke aufgebaut hat, hat natürlich in diesen Zeiten hat es ein bisschen einfacher als jemand, der vielleicht eine mittelmäßige Sache hingestellt hat, die vielleicht in einer Hochkonjunktur mitschwimmt. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, haben wir dann ein Problem.
Naja, Marke begeistert und Marke gibt Orientierung. So, und ich glaube, gerade in der Krise, das haben wir bisher eigentlich immer so erlebt, dass die Marke Orientierung gegeben hat. Also Menschen greifen zur Marke, weil sie weil sie wissen, sie vertrauen, weil sie gerade über ganz andere Dinge nachdenken müssen. Und von daher greifen sie zu dem Altbewährten, wo sie wissen, dass diese Marke einen nicht enttäuscht und sie sie schon seit Jahren verwenden. Und deswegen ist ja auch Markenführung eins der sensibelsten Themen überhaupt, weil man dort einfach langfristig Vertrauen der Verbraucher verlieren kann. Und deswegen muss man da einfach extrem vorsichtig sein. Und diese Preiserhöhung, die wir da sehen oder das, was im Moment überhaupt passiert um uns rum, macht uns ja alle sensibler auf verschiedenste Themen. Aber ich glaube, den Wert von Lebensmitteln, die Qualität von deutschen Lebensmitteln, ehrlich gesagt, das hochzuhalten, ist das A und O. Und da müssen wir alle unseren Beitrag leisten.
Hat sich denn Rügenwalder auch immer beschwert, dass das Fleisch zu billig ist? Also zum Beispiel Tönnies und Co. haben immer wieder gesagt, die Fleischpreise sind viel zu tief. Ist das auch Ihre Meinung?
Na, wir veredeln ja Fleisch. Also wir verkaufen ja keine Steaks oder keine Filets oder ähnliches, sondern wir veredeln ja, also so nennen wir es wirklich, wir veredeln ja das Fleisch zu Wurst. Und natürlich, wir merken das also gerade im Schweinefleischbereich, das ist ja, geht ja hoch und runter und auch das spiegelt sich dann im Markt immer sehr schnell wieder, wie volatil die Preise sind. Ich glaube, das Thema Tierwohl, das ganze Thema Haltungsstufen, und da bin ich ein absoluter Fan davon, ehrlich gesagt, mehr Fleisch mit besserer Qualität anzubieten. Und dieses Qualitätsthema ist das, was uns am meisten umtreibt. Das ist Marke auch wieder, ne? Also wir leben von einer guten Qualität und einer ausgezeichneten Qualität und die hat halt ihren Preis und die soll auch kosten. Da bin ich ein absoluter Verfechter davon, dass gute Qualität auch gerne teurer sein darf.
In der aktuellen Situation kommen jetzt Forderungen aus der Politik, man soll die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel gleich ganz streichen. Ist das richtig oder profitiert dann sowieso nur der Handel davon?
Ja, also ich glaube, die Frage ist, inwieweit ist das Aufgabe der Politik, den Markt da so zu beeinflussen. Das ist eine Frage, ob das dann wirklich wahnsinnig viel bringt. Also gibt ja eine sehr schöne Diskussion gerade im Obst, wo dann 40% des gesamten Obst dann aus dem Ausland kommt, wo dann natürlich der deutsche Bauer ehrlich gesagt relativ wenig von hat, wenn dort mehr Ware verkauft wird. Ich glaube, generell ist der Punkt, dass beim Fleisch, dass wir dem Fleisch nicht die Qualität oder sagen wir mal so die Wertschätzung geben, die es braucht und auch den Landwirten in Deutschland genau dasselbe. Also ich glaube, wir müssen einfach mal verstehen, wir sind ein Land, wo Lebensmittel einfach extrem günstig sind im Vergleich zu Europa. Und wir müssen einfach sehen, dass das so nicht funktionieren kann. Ob das über eine Mehrwertsteuersenkung, wir haben heute noch eine reduzierte Mehrwertsteuer auf Fleisch, aber eine 19% Mehrwertsteuer auf vegetarische Produkte. Im Milchbereich haben wir eine reduzierte
Mehrwertsteuer. Also die Vegetarier subventionieren, dann heißt die anderen, oder die Fleischesser?
Na, die Frage ist, also wenn man überlegt, dass wir seit 2014 in dem Markt sind, ist natürlich schon die Frage, wie berechtigt ist das alles noch? Also das war ja damals, Sie sehen auch zum Beispiel Soja, Sojamilch und so weiter, wird auch mit einer hohen Mehrwertsteuer belastet und die Milch nicht. Es war immer eine Frage der Wert, der Verarbeitung, der Qualität, aber auch die anderen Produkte. Damit würde ich ja theoretisch die anderen Produkte und deren Qualität abwerten, was absolut nicht gerechtfertigt ist. Ich weiß auch nicht, ob der Konsum so signifikant wirklich nach oben geht. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass wir die Menschen auf dieser Reise mitnehmen, dass sich Ernährung der Zukunft verändern wird und dass wir unsere Ernährung der Zukunft verändern müssen und uns bewusster ernähren müssen. Und ob das über eine Mehrwertsteuersenkung passiert, würde ich mal dahin
Kommen wir nochmal zurück zum Einzelhandel. Sie haben es vorher schon angetönt. Der Einzelhandel macht ja dann den Preis für den Endverbraucher. Der ist ja in Deutschland extrem konzentriert. Wir reden nur über ein paar Big Player. Ist er nicht schon viel zu mächtig, wenn man sich auch diese Auslistungsschlacht mit Haribo und anderen Markenherstellern anguckt? Ist der Handel zu mächtig in Deutschland?
Ja, was heißt zu mächtig? Der Handel ist der Handel und die Industrie ist die Industrie. Also sie
weichen aus.
Was heißt, also ich weiß nicht, ob es zu mächtig ist. Ich glaube einfach, dass wir, wenn man die Dichte von Lebensmittelhandel in Deutschland sieht, haben wir eine extrem hohe Dichte. Wir haben die, ja, so eine Discounterstruktur, wie wir sie haben, findet man kaum in einem anderen Land. Ich glaube, dass wir da schon einfach einen extrem starken Wettbewerb haben in Deutschland, was die Discounter, was die Discounter auch haben. Gleichzeitig hat der Handel in Deutschland eine extrem starke Position. Also absolute Position, weil es ist das Bottleneck, wo ich durch muss, um zum Handel, um zum Verbraucher zu kommen. Und somit selbstverständlich hat der Handel eine extrem starke Position, aber die hat er halt auch überall.
Wie lange müssen Sie verhandeln, um so eine Preiserhöhung durchzusetzen? Ich meine, Sie wollen jetzt bei Rügenwalder irgendwo 20% draufschlagen, gehen zu Lidl oder wo Sie drin sind. Wie läuft so eine Verhandlung ab? Wie viele Wochen müssen Sie mit denen streiten, bis man einen Kompromiss gefunden hat?
Ehrlich gesagt, also Sie dürfen ja eins nicht vergessen, dass der Handel selber ja auch durch ihre Handelsmarken extrem tief in diesen Themen drinsteckt, ja, genau. Extrem tief auch selber in den Preisentwicklungen drinsteckt. Und von daher haben sie da Gespräche auf Augenhöhe, auch dass man da wie früher jetzt irgendwie eine Geschichte erzählen kann, wo man so ein bisschen verkauft, das bringt ehrlich gesagt gar nichts mehr. Das sind Gespräche auf Augenhöhe und das sind vor allen Dingen Gespräche, und jetzt kommt übrigens wieder, manchmal muss man auch in den Ball beißen, das gehört dann dazu. Aber da wettbewerbsorientiert reinzugehen, das macht ja so viel Spaß. Und das macht ja auch den Spaß im Geschäft aus. Dann, und da haben Sie ja natürlich pure Reibung im Jahresgespräch.
Ja, das glaube ich. Gibt es irgendwelche Tricks? Herr Händel, jetzt meine, Sie sind so ein alter Fuchs in diesem Business. Gibt es Tricks, so wenn Sie so in ein Handelsgespräch reingehen? Gibt es so ein paar psychologische Kniffs? Wie fängt man an? Gibt es Strategien, die Sie sich vorher zurechtlegen?
Oh, da müssen Sie mal schauen, wie viele strategische Beratungsunternehmen für Jahresgespräche es gibt auf dem Markt. Da gibt es eine ganze Menge. Das
ist wie Schachspielen ein bisschen.
Das ist ein bisschen wie Schachspielen und trotzdem sind es Menschen. Also es sind Menschen, das sind zwei Parteien, die ihre Ziele verwirklichen müssen. So, und wenn man das mal auf die Ebene bringt, es gibt Handelspartner, das ist eine unterschiedliche Umgangsform, aber im Endeffekt ist es meistens wirklich, habe ich auf jeden Fall so erlebt, von hohem Respekt geprägt.
Gibt es noch die Nummer, wo man einfach aufsteht, mitten in der Verhandlung und rausläuft, weil so im Stil, macht eine richtige Show so, abbrechen?
Doch, natürlich.
Gibt's immer noch.
Auch. Okay. Ja, natürlich. Also manchmal verlässt man ja den Platz auch. Ne? Also,
das ist ja, haben Sie das auch das gemacht im Tennis? Ich habe keine Lust mehr, ich gehe jetzt nach Hause. Nein.
Also manchmal, wenn man die Schnauze voll hat, dann muss man auch mal gehen. Ne? Okay. Also das bringt ja da nichts, da lange umherzueiern.
Genau, entschuldigen kann man sich ja später, das stimmt.
Entschuldigen kann man sich später, ja. Ganz genau. Naja, der Punkt ist, eins dürfen Sie nicht vergessen, in Veggie haben wir über 40% Marktanteil, da sind wir ein strategischer Partner.
Da können das Sie ist mehr halt Druck wieder, das, machen, ja klar.
Naja, nicht Druck, sondern im Endeffekt ist es ja auftritt. Auch durch Category Management, durch das Wissen, was mittlerweile in den Märkten ist, was mittlerweile in den Mitarbeitenden steckt, das wird ja auch gewertschätzt. Und nicht umsonst haben wir als Pionierleistung heute einen Markt mitentwickelt, wo es unfassbar viele Wettbewerber gibt und natürlich auch ohne Ende Handelsmarken. Und ehrlich gesagt haben die alle auch von und mit der Rügenwalder Mühle gelernt. Von daher ist da schon eine Wertschätzung, wenn sie eine starke Marken haben, auf die man nicht verzichten kann. dann ist man natürlich auch in den Kategorien gefragt, ein gefragter Gesprächspartner. Und da ist die Rügenwalder Mühle im Bereich vegetarisch zum Beispiel absolut ein starker Partner des Handels. Und die Reibung, die macht Spaß. Also ich kann mich noch gut erinnern an ein Gespräch. Natürlich gibt's dann immer so die Rituale. Und ich musste dann immer schmunzeln dabei. Und ich musste auch manchmal schon zweimal im Gespräch wirklich lachen. Dann sagte dann mein damaliger Vertriebschef, du kannst doch hier nicht lachen. Sag ich, doch, weil das ist so ein Schauspiel. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wollen wir nicht das Schauspiel lassen? Wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken und mal ganz normal mal reden? Und dann guckte mich mein Gegenüber an, das ist schon ein paar Jahre her, grinste mich an und sagte, das ist mal ein guter Vorschlag.
So, und haben Sie sich dann geeinigt?
Natürlich, du einigst dich ja nachher immer. Also auch die Fälle, die Sie gerade angesprochen haben, die groß in den Medien stehen, haben sich ja nachher auch geeinigt. Ja, also das ist halt nur eine Eskalation und dann natürlich einigt man sich, weil man will ja miteinander Geschäft machen. Das ist ja nicht die eine Front gegen die andere. Wir haben ja beide ein Ziel. Wir wollen beide, ohne den Handel kann ich meine Marke nicht stärken und groß machen und ohne gute Marken kann der Handel, ehrlich gesagt, kriegt er die Verbraucher nicht in den Laden. Und das ist eine Win-Win und das ist das, was dann nachher immer wieder zusammenbringt, doch die beste Lösung zu finden und die ist dann meistens ein Kompromiss.
Ja. Ich habe mal eine grundsätzliche Frage. Wir haben jetzt viel über Marken geredet. Das ist ja offensichtlich, ich habe es ja auch schon einen notorischen Markenversteher genannt, das ist ja ein bisschen Ihr Kerngeschäft. Waren Sie eigentlich schon immer von Markenartikeln fasziniert? War es immer klar, dass Sie das beruflich machen wollen?
Also muss ich sagen, wenn ich jetzt meinen Sohn, wie gesagt, der ist 16, der geht auf eine internationale Schule, weil der in Griechenland, also in Athen, haben wir ein paar Jahre gelebt, in Athen eingeschult wurde, auf einer englischen Schule. Und die sollen jetzt mit 16, 17 entscheiden, irgendwie an die Uni oder in welches Land oder wo sie hingehen wollen. Ich muss echt sagen, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich völlig planlos war damals. Also ich habe eine Banklehre gemacht, ich war noch bei der Bundeswehr und habe dann angefangen zu arbeiten, habe dann BWL studiert. Marke hat halt schon immer Spaß gemacht und Tennis war ja auch viel Marke, darf man ja auch nicht vergessen. Damals gab es große Marken, die heute immer noch Wilson oder Head Lacoste oder ähnliches.
Oder LS,
das war,
oder
wie sie das waren alles schon sehr Marken und eine Markenaffinität, die kommt alleine einfach durch das Umfeld, durch die Sozialisation. Ich habe mehrere Jobangebote gehabt, da war ich ganz glücklich damals und habe im Vertrieb begonnen. Und wollte auch im Vertrieb beginnen. Und da zum Schluss, wenn man die Angebote auf dem Tisch hatte, da hat die Marke gezogen. Und Johnson & Johnson hat ganz tolle Marken gehabt. Damals auch eine wunderschöne Marke, fast von der Bildfläche. Penaten, BB hatten damals, Neutrogena gehört zu Johnson & Johnson. Das waren einfach auch ganz, ganz tolle Marken. Und das ist, glaube ich, das, was mich persönlich total fasziniert ist. Und das fand ich bei der Marke Nivea und bei dem Unternehmen Beiersdorf so toll. Das ist wirklich ein absolut tolles Unternehmen. Also Beiersdorf ist für mich immer noch was Markenführung, aber auch Unternehmen und wie soll ich sagen, ja, die ganze Company ist einfach faszinierend und toll und tolle Menschen und wirklich faszinierende Marken. Wenn sie ein Produkt schmecken, fühlen, auf die Haut machen können, riechen, ist das einfach, das ist so faszinierend. Und dass man einen Beitrag daran leisten kann, das noch ein Stück weit besser zu machen, noch vielleicht in andere Länder zu bringen, ist einfach pure Motivation. Und das hat damals bei Johnson schon gezogen.
Ich muss nochmal zurück zu Ihrer Jugend, weil wenn Sie sagen, Sie seien total planlos gewesen, das reizt natürlich den Journalisten, da muss er nochmal fragen. Sie wurden mal von einem Bildungsportal gefragt, was jungen Leute heute raten würden. Da haben Sie ganz lang erzählt, was man da alles raten kann etc. Sie waren aber planlos in diesem Alter. Was wurde Ihnen damals geraten? War Ihr Vater Ihr wichtigster Ratgeber oder Ihre Mutter oder jemand ganz anders?
Na, erstmal, es gibt so einen schönen Satz, der kommt mir gerade wieder in den Kopf. Einem späten Wissen geht ein frühes Ahnen voraus. Jetzt kann ich klug daher schwätzen, was man da als Ratschläge gibt, weil jetzt kann man ja sehen, was gut gelaufen ist und was nicht gut gelaufen ist. Ehrlich gesagt, nein. Also,
Ihre Eltern haben Sie nicht beraten?
Nein, meine Eltern konnten mich nicht beraten, aufgrund einfach der eigenen, beide nicht studiert. Das war einfach unheimlich viel Glück. Wir sind ja hier unter uns. Zum Beispiel meine Frau kommt aus Nordrhein-Westfalen und war unheimlich interessant, als wir uns kennengelernt haben, haben wir so unsere Sozialisationen und das Aufwachsen mal verglichen und sie ist in Mörs aufgewachsen, Duisburger Raum, und ich in Göttingen. So, und das war schon unglaublich interessant, weil für mich eine Universität total zum täglichen Dasein gehörte. Und zum Beispiel für meine Frau gar nicht. Weil, ne, also Uni, BWL, Juristen, Mediziner, Göttingen ist da eine ganz tolle Stadt, eine tolle Studentenstadt. Ja, und da haben wir schon gemerkt, dass es ein Riesenunterschied ist, wo du aufwächst, wo du aufwächst, mit wem du zusammen bist. Das ist ja alles Glück und Zufall.
Das stimmt. Und welches Elternhaus man auch hat. Aber offenbar hat die Elternhaus, fand es ja toll, dass sie studieren. Hat es zwar selber nicht gemacht, aber...
Und das ist der Punkt, wenn du in einer Studentenstadt aufwächst, ja. Dann waren auch dadurch waren meine Eltern, was Uni angeht, total offen. Also die hätten nie gesagt, du musst jetzt mal irgendwie mit 16 anfangen, erstmal Geld verdienen, musst einen Job, musst in die Lehre, sondern da ging es um ja eine gute Grundlage schaffen, natürlich in der Bank, dann aber das Studium. Und was ich da gelernt habe und auch heute immer nur sagen kann, ist, Leben kannst du nicht planen. Das kommt völlig anders, als du denkst. Also in welche Länder ich Möglichkeiten hatte bei Beiersdorf und dann ist es doch nichts geworden. Oder dann kam Nachwuchs, dann passte es gerade nicht. Das Leben kommt nie so, wie man glaubt. Es.
Wer in Ihrer Familie war denn Vegetarier?
Gar keiner.
Gar keiner. Sie sind also nicht familiär vorbelastet. Nein. Sie sind ja auch offiziell Flexitarier.
Ja.
Das passt ja auch perfekt zu Ihrem Sortiment. Ich glaube, so knapp 50 oder jetzt mehr als 50% des Umsatzes machen Sie inzwischen mit Fleischalternativen. Ist das richtig?
Ja. 21 war das erste Jahr, wo wir sagen können, dass wir mehr vegetarisch-vegan verkauft haben als Fleisch.
Wie sieht denn Ihre Langfristplanung aus? Wann produziert Rügenwalder die letzte Wurst mit echtem Fleisch, so wie die Autoindustrie den letzten Verbrenner produziert?
Naja, ich glaube, auf den letzten Verbrenner können wir noch sehr lange warten.
Und auf die letzte echte Wurst.
Und die letzte echte Wurst, die wird es noch ewig geben.
Aber also Sie haben doch sicher eine Planung. Ich meine, wenn das so weitergeht, dann ist Rügenwalder irgendwann mal zu 80% vegetarisch, oder?
Naja, das ist ja nicht eine Planung, das ist das Ergebnis. Mhm. Also es gibt auch, wenn ich wichtig nicht plane, findet wichtig nicht statt. Also es ist wichtig, sich am Markt zu orientieren. Es ist wichtig, den Verbraucher im Mittelpunkt zu haben. Das ist entscheidend. Und wenn der Markt dorthin geht, werden sich bei uns Prozentsätze auch sicherlich verschieben. Aber wir sind keine Missionare. Wir haben uns auch nie als Missionare verstanden. Wir sind keine Missionare, die irgendwie Leuten vorschreiben, was sie essen sollen, wie sie es essen sollen. Und wenn Sie alle Langfristplanungen sehen und vielleicht gerade im Fleisch ganz spannend international, jetzt nicht Deutschland, wird aber in den nächsten Jahrzehnten ehrlich gesagt Fleisch um 70% zulegen. 70% des Weltbedarfs an Fleisch erwartet man an Wachstum. Und weil es halt einfach wahnsinnig viele Länder, Regionen, Kontinente gibt, wo Fleischessen halt immer noch ein absoluter begehrliche, ein Luxusprodukt
genau,
ist,
was Status
es halt
in Deutschland gibt. Ja, genau.
So, und da kommen wir ja auch her, dürfen wir auch nicht vergessen. In meiner Kindheit, ehrlich gesagt, war das auch nicht anders. Da gab es ja nicht jeden Tag Fleischprodukte irgendwo. Und das ist das, wo wir sagen, das verändert sich, dem passen wir uns an. Wir machen unsere Produkte wirklich von Tag zu Tag, versuchen wir sie besser zu machen. Aber das gilt für Fleischprodukte und vegetarisch-vegane Produkte, für beides. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass wir auch in vielen, vielen Jahren immer noch Fleischprodukte im Sortiment haben
werden. Die Deutschen essen ja, und das wird ja immer noch so ein bisschen unterschätzt, die Deutschen essen ja für über 10 Milliarden Euro Fleisch pro Jahr ungefähr jetzt. Fleischalternativen liegen erst bei 400 Millionen. Also wenn man so die Präsenz in Medien sich anguckt, hat man das Gefühl, eigentlich essen alle nur noch Veggie-Würste. Das ist überhaupt nicht so, oder? Das ist noch immer also Nische ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber 400 Millionen zu 10 Milliarden, das ist natürlich immer noch ein Riesenunterschied. Was kommt denn nach dem Greta- und dem Corona-Effekt als nächster Booster für Ihr Geschäft? Gibt es das oder wächst das jetzt einfach schleichend und waren das jetzt so zwei Ausnahmeerscheinungen?
Ja, die Ausnahmeerscheinung durch Corona war, dass die Menschen halt wahnsinnig viel zu Hause gegessen haben. Dadurch sind bestimmte Kategorien sehr stark gewachsen. Familien haben zusammen gegessen. Da ist einfach, Leute sind weniger essen gegangen. Da hat sich unglaublich viel bewegt. Was kommt als nächstes? Ich glaube, wir werden das ganze Thema kultiviertes Fleisch, also cultivated meat, leider immer bezeichnet als Laborfleisch in den Medien, das was natürlich
nicht so lecker,
was schrecklich klingt. Das ist auch genau das Problem der Akzeptanz. Ich glaube, wenn wir uns das Thema Klima anschauen, wenn wir uns die Bevölkerungswachstumszahlen anschauen, wird das Thema Cultivated Meat sicherlich ein wesentliches Thema werden. Das heißt, es ist ja Fleisch, was mehr oder weniger DNA-identisch ist. Und das wird, ich glaube, dass sich das extrem beschleunigen wird. Also auch Corona, auch das, was wir jetzt erleben mit der Ukraine-Krise, die Auswirkungen davon, dem Krieg in der Ukraine, sind wie Katalysatoren. Es sind Dinge, die hätten früher 10 Jahre gebraucht, haben wir plötzlich gehen in ganz wenigen Jahren, weil wir merken, ja, wieder, wenn ich wichtig nicht plane, findet wichtig nicht statt. Ne? Prioritäten setzen.
Ja, und es ist ja in der Mitte dieser Gesellschaft, glaube ich, angekommen. Oder? Ich meine, wenn du heute schon an der Tankstelle den Veggie-Beefy-Mini-Burger kaufen kannst, dann, also wenn du an der Tankstelle, an der Autobahn angekommen bist mit dem Produkt, dann bist du in der Mitte der Gesellschaft. Oder?
Ja, ich hoffe, dass sie den Rügenwalder Mühle Mühlensnack im Regal finden würden.
Den habe ich jetzt gerade nicht gesehen.
Aber, ja, ich dachte
aber wir gucken
es nächstes
Mal nochmal genauer.
Ich hatte da gerade die vier Buchstaben von Nee, da gibt es ein ganz leckeres Produkt von uns.
Ich sehe schon, das ist ein harter Konkurrent von Ihnen. Okay, hätte ich wissen müssen natürlich, aber ich gucke es nächste Mal nochmal.
Ja, einfach beides mal kaufen, reinbeißen und der Geschmack wird überzeugen.
Gut,
immer.
Okay, genau.
Das ist das Entscheidende.
Das müssen Sie ja jetzt sagen. Ja.
Nee, das ist,
das ist
selbstbewusst. Das ist so, genau. Das ist einfach Fakt. Klar. So, jetzt habe ich aber die Frage vergessen.
Jetzt habe ich die Frage vergessen. Ich habe sie nicht vergessen. Der Punkt ist, ich habe gesagt, es ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, oder?
Ja.
Die ganze Geschichte. Also Corona war sicher noch ein Booster etc., aber Fake ist längst kein Nischenthema mehr.
Nein, aber Sie sehen trotzdem, also wenn die Frage Nische, das eine ist, was wie es gerade präsent ist, das andere ist, wenn man sich Zahlen anguckt. Sie haben die 400 Millionen, wir sind jetzt da drüber, 400 Millionen vegetarischer Markt in unserer Kategorie. Fleisch macht 7,2 Milliarden.
Ja.
Wurst. So, und wenn Sie da mal überlegen, 7,2 Milliarden versus vielleicht so 400, 460 Millionen, da ist natürlich noch ein ganz schön langer Weg zu gehen. Mhm. Da kann sich dann auch Fleisch oder Wurst aus Fleisch halbieren. Es wird immer noch ein Ratio sein, dass Wurst aus Fleisch einfach eine hohe Bedeutung hat. Und diese Megatrends, globale Gesundheit, Klima, die bleiben und die sind ja ehrlich gesagt, die kriegen ja gerade erstmal richtig Rückenwind. Auch der Ukraine-Krieg, die Verknappung von Rohstoffen, beginnt ja bei uns Dinge zu beschleunigen, die man so nie so schnell hinbekommen hätte. Rohstoffe werden knapp. Wenn man mal die Schlangen in Shanghai sieht, die Rohstoffe, die da drin sind, die fehlen uns. Nicht nur bei Autos übrigens, sondern natürlich auch bei Lebensmitteln. Alles, was dort jetzt gerade in der Warteschleife steht, kriegen wir hier dann nicht mehr oder weniger in unsere Produkte.
Dazu kommen wir gleich. Ich wollte noch mal schnell zurückkommen zu Rügenwalders Geschichte, weil Sie waren ja 2014 waren ja völlig alleine, als Sie da auf den Markt gekommen sind. Also so ein klassischer Pionier. Und ich glaube, der ein oder andere wird sich gesagt haben, was machen die denn da? Oder sind die noch ganz normal? Heute würde das sicher niemand mehr fragen. Jetzt sind Sie mit rund 40% Marktanteil bei Fleischalternativen, sind Sie Marktführer? Noch, denn die Konkurrenz nimmt ja massiv zu. Können Sie da mittelfristig überhaupt mithalten?
Also ich glaube, es ist uns, wenn man mal zurückblickt, ist uns gelungen, mehr richtig zu machen als falsch. Und sicherlich haben wir nicht alles richtig, also nicht alles perfekt gemacht, aber mehr richtig als falsch.
Und was war denn der Fehler denn? Was hätten Sie denn anders gemacht, wenn Sie schon 5 Jahre vorher CEO gewesen wären?
Ich glaube, das wäre wirklich Fehler, kann man gar nicht sagen. Sondern wir haben einfach... Ja, wir konnten Produkte einfacher einführen, wir konnten deutlich mehr Artikel einführen, was heute natürlich durch das Wettbewerb, und das ist ja kein Gummiregal, wie es immer so schön heißt, musst du ja, du kämpfst ja um Regalfläche. Das heißt, das, was uns früher massiv differenziert hat, war der exzellente Geschmack unserer Produkte. Die Produkte haben einfach, und das hat die Menschen ehrlich gesagt nachher auch in die Kategorie getrieben, exzellent geschmeckt und nämlich genau so wie das Fleischprodukt, was sie kannten. Der Wettbewerb selber hat heute immer noch im Geschmack, Tatsache, große Unterschiede, aber der Wettbewerb belebt auch. Also 2014 waren wir bei Weitem, glaube ich, nicht so schnell, so agil, so spritzig wie heute, weil einfach Wettbewerb auch Spaß macht und da sind wir wieder bei der Reibung. Wir brauchen ja die Reibung mit guten Wettbewerbern, damit wir auch wach bleiben und damit wir uns immer wieder weiterentwickeln. Und der Markt wird weiter abgehen, also die Mitte der Gesellschaft, der Markt wird auch die nächsten Jahre zweistellig wachsen. Das ziemlich sicher. Und ohne den Wettbewerb, ehrlich gesagt, und ohne die Reibung und ohne, dass auch wir uns inspirieren lassen von anderen, aber trotzdem immer weiterhin First Mover in diesem Markt sein wollen, das macht einfach wahnsinnig Spaß. Und wir haben heute durch den Wettbewerb, den hatten wir damals nicht. Früher konnten wir in das Regal, was es noch gar nicht gab, Dinge erstmal einführen, mussten den Handel überzeugen, mussten die Belegschaft überzeugen, diesen Weg mitzugehen. Und das hat einfach das Team, was hier gearbeitet hat und verantwortet hat, einfach fantastisch gemacht.
Aber haben Sie überhaupt die Kraft, um in der Zukunft mitzuhalten? Ich meine, Sie haben ja harte Konkurrenten. Wir reden von Nestle, wir reden von Kraft, wir reden von anderen Firmen, die jetzt richtig brutal in Ihren Markt reindringen. Und Sie sind ja so ein typischer Mittelständler. Also wenn ich mir Ihren Geschäftsbericht 2020 angucke, sind Sie so ungefähr bei 263 Millionen Umsatz, 8,9 Millionen Betriebsergebnis, was jetzt nicht raketenmäßig vieles, ist jetzt nicht unheimlich berauschend, also so Ihre Firepower ist eigentlich begrenzt. Gleichzeitig haben Sie von Wachstumsschmerzen geredet, oder, in den letzten 2-3 Jahren, weil Sie mussten auch mitgehen mit diesem Markt und das war offenbar nicht immer einfach. Also glauben Sie, Sie sind richtig aufgestellt für die Zukunft? Genügend stark?
Einfach kann ja jeder. Aber ich finde das so spannend. Ich höre bei Ihnen immer so noch Marktführer. Ich höre da so eine kleine Relativierung. Ich weiß gar nicht, wie Sie darauf kommen. Weil mit, also sag mal so, wir haben über 40% Marktanteil und wachsen und legen im Marktanteil zu. Was absolut, ehrlich gesagt, grandios ist. Wir sind nach wie vor, jetzt komme ich mal zu dem nach wie vor und genau darum geht es. Wir sind jetzt super. Die Herausforderung ist auch noch in 10 Jahren genau die gleiche Position zu haben. Und
genau, das meine ich ja, weil die Konkurrenz wird ja nicht weniger, weil sie wird ja viel brutaler, oder?
Also ich nehme jetzt mal das noch Marktführer einfach mal raus. Das mache ich jetzt mal in ganz große Klammern, weil wir werden noch sehr lange Marktführer bleiben. Okay. Warum? Weil wir wachsen über Markt. Wir wachsen signifikant über Markt. Und das ist die Reibung, die du brauchst. Du musst dich am Markt und am Wettbewerb reiben. Und wenn der Markt gut drauf ist, also ich sage, wenn der Markt 10% wächst, dann ist mein 10%iges Wachstum nichts. Ich muss 12 wachsen, 13 wachsen, 14 wachsen. Das ist der Anspruch. War schneller zu wachsen als der Markt.
Aber was heißt denn Wachstumsschmerz? Was heißt Wachstumsschmerz?
Der Wachstumsschmerz ist relativ einfach. Wir haben viele Dinge aus dem Bauch heraus gemacht. Also die Rügenwalder Mühle war und ist eine Firma der Mutigen. So, der Antrieb, den wir haben, ist Lust, die Ernährung der Zukunft zu gestalten. Und ehrlich gesagt, unser Treibstoff ist die Neugier. Das ist immer noch so. Also wir sind völlig neugierig. Wir haben Lust, die Welt ein Stück besser zu machen. Und diese Leidenschaft damals ist dann auf eine Realität geprallt, die da hieß, ja, aber wir können nicht mehr produzieren. Wir haben Kapazitätsengpässe. Die Prozesse und Strukturen passen nicht. Wir haben Produkte eingeführt, die dann doch komplexer waren, als wir gedacht haben. Und das hat uns ganz schnell eingeholt, so dass wir in Lieferunfähigkeiten waren, dass wir die Märkte nicht mehr bedienen konnten.
Und darum musste Ihr Marketing- und Forschungschef Godo Röben gehen. Den haben Sie dann rausgedrängt nach einem Jahr.
Also erstens würde ich mich zu Personalthemen grundsätzlich nicht äußern, zu diesen Themen. Und ich glaube, dass das mit der Situation in dem Fall schon mal gar nichts zu tun hatte, sondern im Endeffekt geht einen Weg, ob es sein Weg ist oder nicht sein Weg ist. Und das entscheidet jeder für sich selbst.
Aber Ihr Kommentar in dieser Zeit war, vieles geschah auf Zuruf. Heute brauchen wir neben Bauchgefühl auch Analytik.
Exakt.
Also eigentlich waren Sie ein bisschen ein chaotischer Laden übersetzt, oder wie?
Also wir waren und sind nach wie vor immer noch sehr leidenschaftlich. Und da hat sich ehrlich gesagt nicht viel dran geändert. Das, was wir brauchen, sind Prozesse, die es uns ermöglichen, weiter zu wachsen. Wir haben gerade gestern kommuniziert, dass wir einen neuen Standort gekauft haben. Wir werden uns also erweitern, haben einen neuen Standort dazu gekauft. Das sind fast 8000 Quadratmeter, die wir in der Nähe hier, unser Ziel ist immer so um die 100 Kilometer um den Kirchturm oder um die Mühle rum, uns zu erweitern. Das haben wir gerade gestern kommuniziert. Wir passen die Prozesse und Strukturen dem Wachstum an. Und alleine das, und Sie müssen sich überlegen, wenn Sie ein Unternehmen sind, was jahrzehntelang Fleisch gemacht hat, es ist im Fleischeinkauf, in der Fleischbearbeitung, einfach absolut gut und einfach das beherrschen wir. Und dann kam vegetarisch. Und vegetarisch war seit 2014 eine tägliche Lernkurve. Wie funktionieren die Rohstoffe miteinander? Wie agieren sie? Lagerhaltung, Prozesse, Produktion, Kapazitäten, auch Marketingstrukturen. Wir haben zum Beispiel heute ein Marketing, wo wir absolut wirklich die besten Talente brauchen. Zum Beispiel mittlerweile sitzt das Marketing nicht mehr in Bad Zwischenahn, sondern in Hamburg.
Kriegen sie bessere und Nachwuchstalente, oder?
Deutlich bessere, das sind deutlich bessere Talente, weil Bad Zwischenahn ist bezaubernd und wunderbar gelegen.
Aber hat Hipster eine Großstadt. Gehen leider nicht in die Provinz. Das ist ein bisschen.
Hipster gehen jetzt weniger in die Provinz und gleichzeitig haben wir dort mittlerweile bekommen wir einfach auch Menschen, die die nächste Ebene zünden, die wir nämlich brauchen im Bereich Analytik und Prozesse. Und wenn Sie in einer Struktur arbeiten, die immer am Rande des der Kapazitäten schrammt, und zwar immer, und so dynamisch wächst, und vielleicht das mal zur Erinnerung, zur Zeit von Corona ist dieser Markt über 70% gewachsen. 70.
Ja, das ist Wahnsinn.
So,
ja.
Und dieses Wachstum abzubilden, dazu musst du Rahmenbedingungen schaffen. Und wenn du vielleicht in der Vergangenheit, ich sag mal, sehr hemdsärmlich, aber sehr gut, aber die hemdsärmlich die Maschinenbelegung und Planung in Excel gemacht hast und nicht in einer Systemwelt, dann kommst du irgendwann an deine Grenzen. So, und wenn man sich sieht, vielleicht zwei Dinge noch dazu ganz kurz. Wenn man sieht, dass wir in 7 Jahren haben wir die Mitarbeiterzahl verdoppelt. Stellen Sie sich mal diese Wachstumsschmerzen in Onboarding, Leute einarbeiten, integrieren in die Organisation. Also verdoppelt in den letzten, ich glaube, 1-2 Jahren fast 150 neue Mitarbeitende gewonnen und integriert in die Firma. Und gleichzeitig ein 70-prozentiges Wachstum erstmal zu verkraften, zu verdauen. So, und wir haben eine sehr klare Strategie, was das Wachstum angeht. Wir haben den Standort Bad Zwischenahn deutlich ausgebaut, auch was die Kapazitäten angeht und was die Ausbringung angeht. Wir haben jetzt, wir haben in Wilhelmshaven uns erweitert, wo ein Großteil auch Verpackungsarbeit gemacht wird. Wir haben jetzt Goldenstedt gestern kommuniziert, Goldenstedt hinzugekauft. Das ist ein Standort, der uns bei der Kapazität von vegetarisch und vegan nochmal massiv nach vorne bringen wird. Das sind jetzt die Reaktionen auf den damals festgestellten Wachstumsschmerz.
Okay, die neue Struktur lindert die Schmerzen. Ich möchte noch auf eine aktuelle Frage kommen, die Sie vorher schon ein bisschen angerissen haben. Die Rohstoffsituation, oder? Für viele Industrien ein Riesenthema. Auch für Sie natürlich, weil auch Agrarrohstoffe natürlich teilweise knapp sind. Die Preise gehen durch die Decke. Wie spüren Sie denn zum Beispiel Weizensituationen? Sie brauchen, glaube ich, auch Weizen teilweise. Andere Rohstoffe, die durch den Krieg in der Ukraine angespannt ist. Also wie spüren Sie das?
Das spüren wir ehrlich gesagt genau wie alle anderen. Ob es jetzt Fette angeht, Öle angeht, ob es das Thema Weizen angeht, merken wir ganz genau so. Aber gleichzeitig merken wir natürlich auch einzelne Rohstoffe, die dann einfach lieferunfähig sind, wo wir einfach flexibler werden müssen, was die Rezepturen angeht, dass wir schneller an Alternativen arbeiten können. Das merken wir voll und das schlägt sich auch voll durch. Und ich glaube, dass was uns jetzt hilft, ist, dass wir halt jahrelang wirklich Kooperation und auch sehr gute Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten aufgebaut haben. Wir haben zum Beispiel im Fleisch genau 7 Lieferanten, mit denen wir sehr eng arbeiten. Ich glaube, fast 2/3 aller sitzen im Umkreis hier von Bad Zwischenahn, nicht gerade mal 100 Kilometer weg. Wir haben uns fokussiert auf das ganze Thema Anbau aus Deutschland. Wir haben jetzt unser erstes Soja in Deutschland angebaut, haben jetzt das erste Produkt gerade im Markt, was ausschließlich aus 100-prozentigem Soja aus Deutschland produziert ist. Das heißt, was wir auch mehr und mehr, und da brauchen wir auch die Politik und brauchen die Unterstützung der Politik im Bereich Forschung und Entwicklung, was den Standort Deutschland angeht, dass wir uns weniger abhängig machen von allem, was außerhalb Deutschlands
kommt. Wie hoch ist denn die Abhängigkeit heute noch von Rügenwalder vom Ausland? Also was würden Sie sagen, wie viel kommt aus Deutschland, wie viel kommt aus dem Ausland?
Also je nach Kategorien, aber wir haben teilweise, sind wir bis zu 80% schon, was wir alles ausschließlich in Deutschland sourcen. Zum Beispiel Soja, das ist zum Beispiel ein Thema Verfügbarkeit von Soja, beziehen wir ausschließlich aus Osteuropa und Nordamerika. Das heißt, wir gehen da nicht in irgendwelche Südamerikaner, haben keine südamerikanischen Lieferanten und größtenteils sind es 80% alles deutsche Firmen, mit denen wir arbeiten und deutsche Lieferanten, mit denen wir arbeiten, weil das für uns extrem wichtig ist, die Top-Qualität, die wir haben, auch sicherzustellen.
Aber das Ziel ist nicht, dass wir 100% in Deutschland sourcen, oder?
Wenn wir das könnten, würden wir das tun.
Würden Sie das tun?
Natürlich. Also auch das.
Dann würden Sie ein bisschen wie Grupp und Trigema alles in Deutschland hergestellt, dann wäre dann die Wurst, wäre dann die 100% deutsche Wurst.
Also der Wunsch, also das im Wurstbereich, Fleischbereich haben wir das ja eh schon, aber auch im vegetarisch-veganen Bereich ist das durchaus für uns ein Thema im Bereich der Nachhaltigkeit, im Bereich der Ja, und das ist halt wieder ein Mittelständler in Deutschland, der anfassbar sein muss. Was natürlich schwierig ist, wenn Sie im vegetarisch-veganen Bereich alle Gewürze und diese Dinge, das ist natürlich alles nicht in Deutschland verfügbar. Aber alle anderen Dinge, und da ist die Hoffnung, dass in der Krise auch ein Stück weit jetzt Hoffnung steckt, dass wir uns in der Politik verändern, dass wir Subventionsthemen anpassen an die heutigen Gegebenheiten und dass wir auch Bio-Landwirte deutlich beschleunigen, dass wir mehr Bio-Fleisch bekommen, also Haltungsstufe 4, hochwertiges Fleisch, aber genauso, dass wir Rohstoffe in Deutschland anbauen können, die heute zum Beispiel finanziell nicht unterstützt werden vom Staat, sondern eher das ganz Klassische.
Was jetzt natürlich alle Veggie-Fans noch wissen wollen, bevor wir hier in die Endrunde kommen, was ist denn die Zukunft an Produktinnovationen? Ich glaube, tiefgekühlte Burger und Fischstäbchen, das ist, glaube ich, gescheitert, der Versuch, wenn ich das richtig gelesen habe. Was kommt denn als nächstes von Rügenwalder?
Ne, wir haben jetzt gerade, wie gesagt, erstmal Hack zum Beispiel mit 100% Soja aus Deutschland. Wir verarbeiten jetzt auch andere Rohstoffe. Also im Endeffekt geht es ja nicht nur immer um Soja, sondern auch Lupinen, Kartoffel, Ackerbohnen. Also auch Produkte, die jetzt im Moment zum Beispiel in der Bratwurst haben wir Ackerbohne verarbeitet. Da wird also eine ganze Menge noch kommen. Und gleichzeitig werden die Innovationen natürlich auch schwieriger. Ich glaube, die großen Innovationen, die wir wieder sehen werden, ist, wenn wir uns wirklich, das andere sind Neuprodukte. Also auch der Veggie-Markt war, ich sag mal, innovativ 2014. Wir haben immer wieder Neuprodukte, neue Kategorien, die sich auftun. Ich glaube, im Bereich Cultivated Meat und in dem Bereich, da wird in den nächsten, ja, vielleicht 5 Jahren schon die ersten, aber in den nächsten 10 Jahren, 5 bis 10 Jahren, wird sich die Welt einmal um uns herum komplett verändern, was die Ernährung der
Warum
Zukunft
hat denn
angeht.
Das mit dem Burger und dem Fischstäbchen nicht geklappt? Passte das nicht zu Ihrer Marke?
Nehmen wir es mal so.
Schon, weil bei Rügenwalder würde ich nie an einen Burger denken. Oder schon gar nicht an einen Fischstäbchen.
Also der Burger, wieso hat der eigentlich nicht funktioniert? Wir haben heute auch nach wie vor noch Burger.
Aber das Fischstäbchen haben Sie doch in Tiefkühltruhe genommen, oder?
Die Fischstäbchen, also ich glaube, das ist genau der Punkt, dass man herleiten muss. Also erstmal, der Burger, den gibt's noch und der schmeckt auch übrigens verdammt gut. Also gern mal ausprobieren. Die Fischstäbchen gebe ich zu. Nein, okay. Der Punkt ist doch wieder der Wachstumsschmerz und diese Überforderung, die auch manchmal damit einhergeht. Tiefkühlprodukte haben logistisch ganz andere Herausforderungen. Und wenn du Dinge aus dem Bauch manchmal heraus entscheidest, dann sagst du, ach, das geht. Und wenn es dann in der Realität ist, stellst du dann doch fest, dass die Herausforderung, gerade in dem speziellen Fall, die Tiefkühlfischstäbchen im Bereich TK, schwieriger zu handeln sind als ein Geschäft, was du seit 30 Jahren beherrschst.
Herr Händel, jetzt kommt die ultimativ letzte Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
Ich komme so ein bisschen zurück, ich will es gar nicht zu lang machen, aber ich erzähle ja gern. Ich habe ja erzählt, dass mein Sohn in Griechenland eingeschult wurde und Griechenland ist für uns eine Herzenssache und Griechenland ist ein faszinierendes Land mit ganz tollen Menschen. Das ist eine Leidenschaft von uns und die zweite Leidenschaft, die ist im Norden Deutschlands, auf der Insel. Und
wie bringen Sie das jetzt zusammen? Sie machen ein griechisches Restaurant in Sylt auf? Oder was?
Nö, bis die Hälfte des Jahres in Griechenland und die andere Hälfte auf Sylt.
Ja, das klingt gut, Herr Händel. Das klingt nach viel Entspannung. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Und wer jetzt noch wissen will, welche Aktien die besten der Welt sind, besorgt sich auf vivo.de/chef-abo die neue Wirtschaftswoche. Dazu passt übrigens unser neuer Anleger-Podcast Börsenwoche. Der kommt jeden Montag raus mit exklusiven Anlageempfehlungen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und Zuhören und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli@vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.